In Vorbereitung auf die Andacht heute habe ich mir gedacht, dass es mir am leichtesten fallen würde, wenn ich einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten aus der Bibel einfach ein bisschen mit euch durchlese und ein paar Gedanken dazu äußere. Und diese Geschichte steht in 2. Könige 5. Als erstes habe ich ein Bild mitgebracht und das ist zurzeit das modernste Kriegsschiff der Welt, der modernste Zerstörer der Welt, der unbezwingbare. Und ich finde, man sieht es diesem Schiff an, das ist kein Kreuzfahrtschiff, da ist kein Pool oder sonst irgendwas, keine Palmen, kein Karibikgefühl. Man sieht ganz, ganz kleine schießscharten-ähnliche Fensterchen, das muss absolut düster und dunkel da drin sein, aber man sieht auch von außen die Schärfe, also das sieht ja auch schon aus wie so ein Säbel, der durchs Wasser jagt. Also so ein brutales Bild irgendwie. Und das hat, finde ich, das passt, finde ich, ziemlich gut zu der Geschichte in 2. Könige. Genau. Ich schlage es hier nochmal auf, dann ist es für mich leichter. Genau. Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hochangesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naemans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr doch, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram: Geh, ziehe hin und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aufsatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er nur einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Ich habe als Kind eine Kassette von dieser Geschichte gehabt und ich habe sie, glaube ich, kaputt gehört. Also irgendwann... Ich glaube, die hat sogar unsere ganze Anlage zerstört zu der Zeit. Das gab einen Riesensalat. Aber ich liebe diese Geschichte. Zur Bedeutung von Aussatz. Aussatz wird heute auch oft übersetzt mit der Krankheit Lepra oder mit verschiedensten Krankheiten, die ähnlich sind wie Lepra. Das bedeutet, dass das bestimmte gesundheitliche Folgen hat für den Infizierten. Es sind höllische Schmerzen. Sie zeichnet sich aus am Anfang durch fleckige Stellen auf der Haut und dann ein langsames Absterben der Person und das geht weiter bis zum Verlust von Gliedmaßen. Es ist ein Bakterium, was am Anfang in die Schleimhäute geht, in die Augen und die Betroffenen verlieren Finger, Nase, Zunge und manchmal Hände und Füße. Es ist ein übler und fauliger Gestank und führt letztendlich zum Tod. Sie ist bekannt als die Krankheit der Armen und Erbärmlichen in der Welt. Die sozialen Folgen damals wie heute sind zum einen Ekel vor dem Geruch, vor den Wunden. In Israel war vor allem, gab es bestimmte Gesetze, dass Isolation und gesellschaftlicher Ausschluss erforderlich war, um die Ansteckung an gesunde Menschen zu verhindern. Und es bedeutet für die Betroffenen auch immer eine riesige Scham, weil diese Krankheit war ein Übel, was wie ein Fluch galt. Davon gab es keine Heilung eigentlich. Falls doch, war das immer ein Wunder. Und dann gab es auch bestimmte Gesetze in Israel, dass man dann sich dem Hohepriester vorzeigen musste. Dann ist eine Zeit vergangen und es wurde geschaut, ob die Person wirklich heil war. Aber wir lesen eigentlich nur durch Wunderheilung, dass Menschen von dieser Krankheit geheilt wurden. Die Personen haben sich meistens verstecken und verhüllen müssen. Und wir lesen hier in Syrien oder in dem alten Syrien, also die Aramäer damals, die haben diese gesellschaftliche Trennung in der Form nicht gehabt. Also Naaman, der kein israelitischer Hauptmann war, der durfte seinen Beruf ausüben. Und wahrscheinlich war er komplett eingehüllt mit den besten Salben, eine dicke Schicht auf der Haut, um diese Krankheit so weit es geht herauszuzögern. Und man liest von ihm, dass er ein großer und tapferer Mann war, also ein richtiger, wie dieses Kampfschiff. Nur wahrscheinlich im Gegensatz zu diesem Kampfschiff, was ich am Anfang gezeigt habe, war, glaube ich, seine Gestalt viel erbärmlicher. Also ich denke, er hat sich seiner Wunden schämen müssen, er hat sich seines Geruches, seines Gestankes schämen müssen. Er wurde wahrscheinlich nicht angeschaut oder es war wirklich ja, für die Leute mit Ekel verbunden. Die Kassette damals, die ich gehört habe als Kind, die hat den Aussatz mit der Sünde verglichen. Und die Sünde hat auch irdische Folgen und geistige Folgen. Die irdischen Folgen ist, genau wie beim Aussatz, nur vielleicht auf anderen Ebenen, dass Sünde Schmerzen auslösen. Schmerzen vielleicht bei Eltern, Schmerzen vielleicht bei Partnern, vielleicht auch Schmerzen bei einem selber. Und dadurch Leid. Sünde kann Isolation erzeugen, genau wie es beim Aussatz war, Spaltung. Und Sünde kann auch zum Tod führen. Die geistigen Folgen von Sünde lesen wir in der Bibel. Wir lesen, dass es eine Trennung von Gott ist. Dass es eine Ablehnung des Segens und der Hilfe Gottes ist. Und dass es eine langsame Entfernung von dem Leben, das für dich geplant wurde, ist. Und am Schluss ist das Resultat leider der ewige Tod. Viele Menschen haben ein Problem mit dem Ausdruck von Sünde. Die haben ein Problem, da geht es darum, ja, wie weit muss Sünde akzeptiert werden oder wie fair ist es, dass Gott Sünde gemacht hat? Warum leben wir überhaupt in einer Welt, in der sich Sünde gut anfühlt und nicht schlecht? Und das ja, ist eine interessante Frage, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte. Naaman lernen wir als einen richtigen Macher kennen. Wir lernen ihn als Heerführer kennen, einer, der wahrscheinlich sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, einer, der sich aus brenzlichen und bedrohlichen Situationen selbstständig herauskämpft. Aber wir haben gerade gelesen, er denkt, er kann sich seine Rettung erkaufen oder erarbeiten. Er lässt sich vom König von Syrien riesige Geschenke mitbringen. 6.000 Goldstücke haben wir gelesen und Festgewänder und verschiedenste Reichtümer. Also geht er davon aus, dass diese Hilfe, die ihm dort angeboten wird, dass er dafür einen hohen Preis bezahlen muss. Aber er ist willig, diesen Preis zu zahlen, ohne Widersprüche. Er sagt auch nicht, du lass mal stecken, behalt dein Gold, ich gehe mit den besten Männern hin und wenn der uns nicht heilen will, wenn er mich nicht heilen will, dann kriegt er eins auf die Schnauze. Sondern er sagte, ja, wahrscheinlich 6.000 Goldstücke, das könnte ein angemessener Preis sein. Ah, leg noch ein paar Festgewänder drauf als Geschenk, weil, wer weiß, es ist brenzlig. Hier ist ja Verhandlungsgeschick erforderlich. Gott will mehr für dich. Ich habe gerade schon erwähnt, warum ist es mit der Sünde so wie mit dem Aussatz? Warum ist es so, dass wir oft denken, ja, ist doch eigentlich unfair, die Welt, in der wir leben. Warum ist er vom Aussatz? Wir lesen, er ist ein großartiger Mann, ein Mutiger, geliebt von seinen Untertanen und auch die Sklavin, das geraubte Mädchen, hat Mitleid mit ihrem Herrn. Also er war wahrscheinlich kein übler Schläger oder sowas, sondern er war wahrscheinlich ein guter Herr. Und sie wünscht sich für ihn, dass er gesund wird. Sie schlägt ihm das vor mit dem Propheten, dass er doch dahin gehen solle und geheilt wird. Und man könnte doch denken, ja, ist er eigentlich ein korrekter Typ? Warum muss der jetzt Aussatz haben? Ist fair, geht mit seinen Untertanen super um. Ja, so das. Ich kann es ja verstehen, wenn es irgendeinen Mörder oder sowas befällt und so, dann hat er es ja irgendwo verdient. Aber irgendwie ist das komisch. Und ich habe dieses Bild rausgesucht, weil, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, vielleicht habt ihr sogar schon mal davon gehört, die Inuit, also die Eskimos, beziehungsweise die nördlichsten Bewohner der Erde in Russland und auch in den nordischen Ländern, wenn die ihre Rentierherden schützen wollen, wenn die sehen, dass dort ein Wolfsrudel im tiefsten Winter einen Angriff gestartet hat, dann ist das für die ja ein Angriff auf ihre ganze Existenz. Von diesen Herden, von diesen Karibus und von diesen Rentieren hängt im Prinzip alles ab, was sie haben. Die Kleidung, die sie tragen, sind die Felle, die Knochen, aus denen wurde damals viel Werkzeug hergestellt, und das Fleisch dient als Nahrung. Das bedeutet, jedes einzelne von diesen Viechern ist unglaublich viel wert. Wenn es dazu kommt, dass so eine Wolfattacke sich in so einer Herde zeigt, dann zeichnet sich das oft durch ein riesiges Blutbad aus. Das sieht man schon von Weitem. Die Wölfe geraten in den sogenannten Blutrausch, wenn sie sich überwunden haben, diese Herden anzugreifen. Und es färbt den ganzen Schnee in der Umgebung rot durch das Blut. Und es sterben viele von diesen Tieren und es ist ein riesiger Verlust. Und die Inuit haben sich da verschiedenste Ideen einfallen lassen. Eine Idee finde ich sehr interessant, weil sie bietet ein sehr gutes Bild. Und zwar gehen sie hin und schärfen eine Klinge, ein sogenanntes Puko, von beiden Seiten super scharf an. Also damit kann man sich rasieren. Dann schlachten sie ein Tier, nehmen das Fell für ihre Kleidung, nehmen das Fleisch zum Essen und sammeln das Blut in einem Eimer. Und dann tunken sie diese Klinge in den Eimer und halten sie in der Luft, bis es gefriert. Das machen sie nochmal und weiter und weiter und weiter, bis sie irgendwann mal einen dicken, ja, man könnte fast sagen wie so ein Eis aus Blut haben, ziemlich eklig. Dann nehmen sie diesen Eimer und sprenkeln das Blut auf dem Schnee und diese Klinge stecken sie ganz fest in den Boden. Wenn die Wölfe kommen, riechen sie das Blut und sind ganz angezogen. Ah, da ist was Frisches verendet, da gibt es leichte Beute. Und sie gehen hin und sie fangen an, daran zu lecken. Schleck, Schleck. Und dann auf einmal taut das Blut und sie merken, oh, Schleck, Schleck. Und dann entstehen regelrechte Kämpfe um diesen blutigen Eiszapfen, der dort aus dem Boden raushängt. Und sie schlecken und kämpfen und beißen sich gegenseitig und schlecken. Und irgendwann ist er aufgebraucht und sie schlecken in die Klinge rein. Und sie schlecken ihr eigenes Blut. Und sie geraten in den Rausch, warmes, frisches Blut. Und sie lecken weiter und lecken weiter. Und irgendwann sterben sie vor Erschöpfung. Und es tatsächlich können so große Mengen an Wölfen ausgelöscht werden und sterben. Nun ist es ein bisschen ein komisches Beispiel, uns mit Wölfen zu vergleichen, Aber mit der Sünde ist es leider ziemlich ähnlich. Die Sünde fühlt sich am Anfang ziemlich gut an. Die fühlt sich sehr richtig an. Leichte Beute. Und letztendlich zerstört sie uns selbst. Und Gott will mehr für dich, Gott will mehr auch in dieser Geschichte für Naaman. Und wir werden es sehen, dass er nicht nur sein körperliches Lepra im Sinn hat, sondern dass er auch seine befleckte Seele im Sinn hat. Dass er nicht möchte, dass er wie so ein dummer Wolf weiter dieses Leben führt und denkt, er läuft dem Guten nach, aber in Wirklichkeit zerstört er sich selbst. Ist eine eklige Geschichte, aber ich finde, sie verdeutlicht das ziemlich gut. Gott möchte nicht, dass du an deiner Schuld zugrunde gehst. Genau wie Elisa Naaman einlädt, lädt Gott auch dich ein. Es geht weiter. So kam Naaman mit seinen Pferden und seinem Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er würde zu mir herauskommen, hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse von Abna, Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Bild mit dem Kampfschiff. Das ist eine wahre Geschichte, die ich vorlesen möchte. Ein Funkspruch, der zwischen Spaniern und Amerikanern stattgefunden hat, aufgenommen von der Frequenz des spanischen maritimen Notrufs, Kanal 106, an der galizischen Küste Costa de Fisterra am 16. Oktober 1997. Spanier. Hier spricht A853 zu Ihnen, bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Sie fahren direkt auf uns zu. Entfernung 25 nautische Meilen. Amerikaner. Wir raten Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Negativ, wir wiederholen, ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Hier spricht der Kapitän eines Schiffes der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika zu Ihnen. Wir beharren darauf, ändern Sie sofort Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Dies sehen wir weder als machbar noch erforderlich an. Wir empfehlen Ihnen, den Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Eine andere Stimme, der Amerikaner. Hier spricht Captain Richard James Howard, Kommandant des Flugzeugträgers USS Lincoln von der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika, das zweitgrößte Kriegsschiff der nordamerikanischen Flotte. Uns geleiten 2 Panzerkreuzer, 6 Zerstörer, 5 Kreuzschiffe, 4 U-Boote und mehrere Schiffe, die uns jederzeit unterstützen können. Wir sind in Kursrichtung Persischer Golf, um dort ein Militärmanöver vorzubereiten und im Hinblick auf eine Offensive des Irak auch durchzuführen. Ich rate Ihnen nicht. Ich befehle Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern. Sollten Sie sich nicht daran halten, so sehen wir uns gezwungen, die notwendigen Schritte einzuleiten, die notwendig sind, um die Sicherheit dieses Flugzeugträgers und auch alle dieser militärischen Streitmacht zu garantieren. Sie sind Mitglied eines alliierten Staates, Mitglied der NATO und somit dieser militärischen Streitmacht. Bitte gehorchen Sie unverzüglich und gehen Sie uns aus dem Weg. Hier spricht Juan Manuel Salas Alcantara. Wir sind 2 Personen. Uns geleiten unser Hund, unser Essen, 2 Bier und ein Mann von den Kanaren, der gerade schläft. Wir haben die Unterstützung der Sender Cadena Dial von La Coruña und Kanal 106 als maritimer Notruf. Wir fahren nirgendwo hin, da wir mit ihnen vom Festland aus reden. Wir befinden uns im Leuchtturm A853 Finisterra an der Küste von Galizien. Wir haben eine scheiß Ahnung, welche Stelle wir im Ranking der spanischen Leuchttürme einnehmen. Und Sie können die Schritte einleiten, die Sie für notwendig halten. Und wenn Sie wollen, um die Sicherheit Ihres Flugzeugträgers zu garantieren, zumal er gleich gegen die Küstenfelsen Galiziens zerschellen wird. Und aus diesem Grund müssen wir darauf beharren und möchten es Ihnen nochmals ans Herz legen. Das ist das Beste, das Gesündeste und das Klügste für Sie und Ihre Leute ist, Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Over and out. Ich fand, das hat super zu diesem Naaman gepasst. Er kommt an, ist vorbereitet, seine Männer hinter ihm, Schätze geladen. Ich bin bereit zu verhandeln, ich will gesund werden. Und er kommt hin und kriegt einen pups einfachen Auftrag. Hey, pass auf, geh da und dahin, tauch dich 7-mal unter und dann bist du heil. Und er denkt sich, was für eine Frechheit. Kommt er noch nicht mal raus, schaut mir in die Augen und sagt, oh nein, das sieht übel aus. Ich werde mal schauen, was ich tun kann. Und er erwartet sich irgendwelche Zaubersprüche, irgendwelche, dass er die Hand über den Wunden streichen wird oder kreisen lassen wird und den Namen seines Herrn anrufen wird. Und er denkt sich, eine Frechheit, ganz ehrlich. Sagt er mir, ich soll duschen gehen. Als wenn ich das nicht jeden Tag tue. Als wenn ich mich nicht mit den besten Salben und Kräutern der Welt täglich brennend einschmiere, einreibe, als wenn ich mich nicht vor allem schütze, was um mich herum ist. Und jetzt sagt er mir, geh baden, Kollege. Da vorne kannst du baden. Was? Ich bin raus. Tschüss. Ich gehe. Das höre ich mir nicht an. Wir denken oft auch, dass wir es besser wissen, wie er. Wir denken, wir können durch eigene Kraft unser Schicksal bestimmen. Aber zu Gott kommen bedeutet, unsere Schuld vor ihm bekennen und ihn den Kurs bestimmen lassen. In diesem Moment war Naaman nicht bereit, Gott den Kurs bestimmen zu lassen. Er hat gemeint, er weiß es besser. Wir lesen weiter. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihm und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Da nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach Naaman, könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht vergeben. Wenn mein Herr in das Haus des Rimmon geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meinen Arm, und ja, ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimmon. Und auch ich beuge mich nieder im Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa antwortete ihm, geh hin in Frieden, und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Wir sehen, oder ich versuche mir die Situation immer vorzustellen, ich weiß nicht, wie es passiert ist. 7-mal ist viel. Wenn wir an mehrfach denken, denken wir höchstens an dreifach. Wir denken, 1, 2, 3, das ist schon viel, es hat sich nichts verändert. Na gut, 5, wo waren wir? 4. 4. Und er schaut sich an, immer noch nichts verändert. 5, 6. Und vielleicht beim 6. Mal, als er aufgetaucht ist, hat er schon gesagt, ey Leute, da tut sich gar nichts. Ich stehe hier nackt vor euch, verfaule. Und ihr hofft alle, aber ich glaube, ich weiß nicht, was das jetzt wird. Und das 7. Mal passiert und das Wunder geschieht. 7-mal ist oft. Und das ist der Moment, wo bei ihm klar wird, ja, bei Gott brauche ich nicht kommen mit irgendwelchen Verhandlungen. Ich brauche nicht kommen mit Angst, mit kriegerischer Gewalt. Ich brauche nicht kommen mit großem Reichtum und mir das kaufen. Warum hat Gott das gemacht bei Naaman? Er war nicht Teil seines geliebten Volkes. Er war jetzt auch danach nicht mehr irgendwie, oder wir lesen danach nicht mehr, dass er irgendeine unglaublich wichtige Person geworden sei oder irgendwie Israel geholfen hat, ein Verbündeter geworden ist. Liest man alles nicht. Es war einfach, dass Gott diesen Mann geliebt hat. Er hat ihn geliebt und er hat gesehen, dieser Mann, durch seine Ehrbarkeit, er richtet sich doch nach irgendwas Höherem wahrscheinlich aus. Und er durfte Gott kennenlernen und er durfte am Schluss nach seiner Heilung vor allem Gott bezeugen und durfte sagen, ich habe es gerafft. Ich habe es verstanden. Es gibt nur diesen Gott. Und interessant ist es mit dieser Erde, ja. Ich frage mich, was der König gedacht hat, als er zurückgekommen ist. Als er gesehen hat, sein Knecht oder sein Heerführer kommt zurück, erhobenen Hauptes, von Schmerzen befreit, kann es gar nicht erwarten, ihm zu zeigen, schau, ich bin rein, es ist weg. Es ist alles weg. Und der König sieht im Hintergrund die Kamele und die Ladungen von Reichtum und er denkt sich, sag mal, wie hast du das geschafft? Und dann sieht er 2 Maultiere mit Dreck beladen. Und klar, es hat was damit zu tun, dass früher das Verständnis von den Göttern so war, dass sie gedacht haben, ein Gott zählt für ein Gebiet und dass er deswegen wahrscheinlich noch nicht aus diesem alten Denken rausgekommen ist. Aber er geht hin mit Kraft, mit Stärke, mit Reichtum, darf zurückkommen mit Kraft, mit Stärke, mit Reichtum und nimmt noch zusätzlich ein Geschenk mit. Es ist zwar nur in menschlichen Augen Dreck, es ist nur Erde, aber er kann jetzt sich immer daran erinnern, dadurch, dass er geheilt worden ist und dass er dafür keinen hohen Preis bezahlen musste. Dass er nicht ausbluten musste, dass er nicht leiden musste, dass er keinen Kampf führen musste, dass er nicht einen hohen Preis bezahlen musste einfach. Sondern er darf sich an mit diesem Haufen Nichts, den er von Israel mitgenommen hat, darf er sich daran erinnern, es war tatsächlich so einfach. Und das ist das Interessante, finde ich, weil das zählt ja auch für uns. Es ist ja nicht so, dass es schwieriger geworden ist. Naaman hat sich auf Gott eingelassen und wurde nicht enttäuscht. Er durfte erfahren, bei Gott heißt es ganz oder gar nicht. Kompromisse gibt es nicht. Naaman hätte auch sagen können, ey, Elisa, komm mal her, pass auf. Ja, ich weiß, Jordan. Aber er hat ja schon versucht, er hat ja schon gesagt, können wir nicht die Flüsse drüben bei uns in Damaskus? Die ist ein bisschen sauberer. Er konnte nicht irgendwie diskutieren, ja, kann ich nicht vielleicht doch zahlen, ich muss das ganze Gewaschen nicht machen. Sondern bei Gott heißt es, mein Kurs ganz oder gar nicht. Und er hat die Chance ergriffen. Er hat sein Leben radikal verändert. Er ist sogar noch hingegangen hinterher und hat gesagt, ja, mein alter Herr, der stützt sich im Tempel auf mich. Und ich weiß, ich werde dabei sein, Herr, straf mich dafür nicht. Und wir dürfen lesen, Gottes Gnade war, dass er gesagt hat, ja, geh hin in Frieden. Dein Herz ist wirklich bei Gott. Von nun an können wir uns sicher sein, hatte Gott bei ihm das Sagen. Und auch wir sollen erneuert werden. In Ezekiel 18, Vers 31 steht zwar an Israel geschrieben, aber es zählt genauso für uns heute. Werft all eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Rastatt? Warum wollt ihr sterben, ihr Menschen? Warum wollt ihr krank bleiben? Ist die Frage, warum willst du krank bleiben, ist die Frage, die Naaman im Prinzip eigentlich gestellt wurde. Naaman, du hast das Angebot bekommen. Dir ist der Auftrag gesagt worden. Der Auftrag ist leicht. Die Nachricht an uns ist auch ziemlich leicht. Zu Gott kommen bedeutet, wir sollen aufhören, diesem Eiszapfen, diesem blutigen Eiszapfen aus dem Beispiel vorhin, nachzujagen und ihm nachjagen. Zu Gott kommen bedeutet, wir sollen von unserem Kurs ablassen, von unserem, wie wir uns vorstellen, dass die Dinge laufen müssen. Wir sollen auf den Funkspruch des Leuchtturms hören, der nicht mächtig daherkommt unbedingt, der nicht uns irgendeine Angst einflößt, weil wir denken, wir haben alles und wir sind super stark, aber der einfach die Wahrheit ist. Und zu Gott kommen bedeutet, dass wir unsere Sünden bekennen und uns zu ihm bekehren und ihn zum Steuermann für unser Leben machen. Und das ist die Geschichte von Naaman, meine Lieblingsgeschichte. Lass uns aufstehen und eine Gebetsgemeinschaft haben.